alle die, die da waren, waren ja, ich habe ja immer den Spruch gebracht, positiv bekloppt. Die hatten keine Zeit dafür, aber es war denen so wichtig, dass sie es trotzdem tun. Und dafür haben sie irgendwo anders einen Preis bezahlt.
Menschen zu befähigen, also auf diesem Weg dahin mitzunehmen und nicht zu verordnen, dass alle nur mehr Verantwortung übernehmen müssen und dass nicht immer alles nur der Vorstand entscheiden kann, top-down. Das ist die Notwendigkeit gewesen, warum wir gesagt haben, wir müssen uns da auf den Weg machen. Weil eine bloße Anordnung alleine wird nicht dazu führen, dass Menschen sich verändern.
Herzlich willkommen bei Kluges aus der Mitte, dem Podcast von und mit Sabine und Alexander Kluge. Wir haben hier schon viele Transformationsgeschichten geteilt, bei denen unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner von mutigen Veränderungen berichtet haben. Aber in dieser Folge haben wir das große Vergnügen, über eine Transformationsreise zu berichten, die wir seit mehreren Jahren hautnah begleiten dürften. Es freut uns dabei ganz besonders, dass so viele Beteiligte im O-Ton teilen, wie sie die Transformationsreise mitgestaltet haben, was sie gelernt und was sie empfunden haben. Sabine, gib unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht ein bisschen Kontext.
Das mache ich sehr gerne. Wir befinden uns in einer sehr besonderen Organisationsform, nämlich einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, einer kassenärztlichen Vereinigung, die anderen Parametern gehorcht als vielleicht das klassische Unternehmen, das sehr, sehr stark nach Umsatz, Gewinn und Verlust steuert. In dieser Körperschaft einer kassenärztlichen Vereinigung gab es vor gut 3 Jahren eine neue Konstellation im Vorstand, eine Vorständin, die zu dem Zeitpunkt seit 5 Jahren im Amt war, die von extern aber kam und eigentlich schon ganz viel Gestaltungserfahrung in anderen Organisationen hatte. Und jetzt kommt ein neuer Vorstandsvorsitzender, der das Haus seit Jahrzehnten kennt, der sozusagen im Haus sozialisiert worden ist. Und diese Kombination aus dem historischen und damit ja sehr, sehr relevanten Wissen und gleichzeitig der Fähigkeit der Organisation, eine Organisation in die Zukunft zu denken, sind, das kann man glaube ich schon mal spoilern, aus unserer Sicht ein ganz, ganz großer Erfolgsfaktor dieser Transformationsreise, wie sie konsequent im Haus genannt wird.
Wenn wir jetzt auf dieses neue Vorstandsteam schauen, das seit 3 Jahren im Amt ist und die sich ja vorgenommen haben, ihre Organisation so zu gestalten, dass sie zukunftsfähig wird. Was waren denn eigentlich die ersten Schritte, die sie gegangen sind?
Ja, ich finde das eigentlich schon einen sehr, sehr mutigen Schritt. Wir werden ja öfter mal von Unternehmen konsultiert, um punktuelle, prozessuale, kulturelle, digitale Themen zu lösen. Und in dem Fall war es eigentlich so, dass die beiden sich relativ schnell einig waren, dass sie, wie ich das immer so gerne nenne, die Treppe von oben kehren wollen. Das heißt, dass sie loslegen bei einer von ihnen ersonnenen, gemeinsam mit verschiedenen Ebenen im Haus erarbeiteten Mission mit gemeinsam neu gedachten, neu erarbeiteten strategischen Zielen und auch Dingen wie Führungsleitbild, Leitbildzusammenarbeit neu gedacht werden, Maßnahmen entwickelt werden, Maßnahmen ersonnen werden, die dann aber auch gemeinsam und partizipativ umgesetzt werden. Und dazu gehört eigentlich schon sehr, sehr viel Mut. Also man kann schon sagen, das ist irgendwie nicht top-down, aber doch top-down, aber vor allen Dingen gemeinsam mit ganz, ganz vielen freiwilligen, engagierten Mitarbeitenden auf allen Ebenen sozusagen umgesetzt.
Also man kann mit Recht eigentlich sagen, da ist ganz viel auch aus der Mitte heraus passiert und deshalb sind Sie natürlich ein gern gesehener Gast bei uns bei Kluges aus der Mitte. Wir beginnen mit denjenigen, die den Stein ins Rollen gebracht haben. Zunächst Caroline Roos, stellvertretende Vorstandsvorsitzende, die ihren Blick auf den Veränderungsbedarf in ihrem Haus teilt.
Also das Gesundheitswesen ist ein Bereich, der sehr dynamischen Veränderungen unterliegt. Wir haben auf der einen Seite natürlich über die Politik, über die Gesetzgebung immer wieder neue Anforderungen, die an die Kassenärztliche Vereinigung auch gestellt werden. Gleichzeitig ist die KV ja auch eine Organisation der ärztlichen Selbstverwaltung. Und insofern geht es hier natürlich auch immer darum, wie wir Versorgung organisieren, besser gestalten können und so weiter. Und auch da ergeben sich natürlich Notwendigkeiten der Veränderung. Auch wenn wir jetzt schauen, es gibt ja noch andere Akteure im Gesundheitswesen außerhalb der kassenärztlichen Vereinigung. Auch hier treffen ja immer wieder externe Faktoren auf uns, die uns wieder immer wieder neu kalibrieren, also die Notwendigkeit mit sich bringen, dass wir uns kalibrieren. Und insofern ist uns es halt auch ein Anliegen gewesen, eine Veränderungsfähigkeit der Organisation zu erreichen. Und Veränderung ist ja heute letztendlich der Alltag. Also man kann ja heute nicht mehr sagen, dass es eine Strategie gibt und die arbeitet man dann die nächsten 5 Jahre ab, sondern im Prinzip ändert sich ja doch regelmäßig was. Und insofern ist es halt auch wichtig, dass man im Prinzip Rituale hat, wie man mit diesen Veränderungen umgeht, damit man sich dann auch für heute und vor allen Dingen auch für morgen weiterhin gut aufstellt. Und dazu Menschen zu befähigen, also auf diesem Weg dahin mitzunehmen und nicht zu verordnen, dass alle nur mehr Verantwortung übernehmen müssen und dass nicht immer alles nur der Vorstand entscheiden kann, top-down. Das ist die Notwendigkeit gewesen, warum wir gesagt haben, wir müssen uns da auf den Weg machen. Weil eine bloße Anordnung alleine wird nicht dazu führen, dass Menschen sich verändern. Ja, und deswegen braucht es auch eine Begleitung und eine Befähigung, eine Ermutigung, eine Ermöglichung, alles, was damit einhergeht.
Es ist ja überhaupt gar keine Frage, dass besonders das Gesundheitswesen ein Bereich ist, der ständigen dramatischen, dynamischen Veränderungen unterliegt, sei es durch Gesetze, sei es durch externe Akteure. Und die Veränderungsfähigkeit auch der Akteure in der Organisation zu stärken, ist also keine Option, sondern eigentlich eine Überlebensstrategie für eine Organisation wie eine kassenärztliche Vereinigung. Aber, das hat ja die Caroline Roos auch gesagt, so ein Wandel funktioniert nicht per Dekret. Wir haben John Afful, den Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg, gefragt, was aus seiner Sicht die Herausforderungen waren. War es leicht loszulassen? Wie fühlt sich der, sagen wir mal, ein bisschen positiv Kontrollverlust eigentlich an?
Man muss sicherlich sagen, dass die Strukturen, die wir bislang im Haus hatten, sehr darauf ausgerichtet waren, dass, was Caro gerade gesagt hat, dass halt jemand von oben entscheidet. Das war auf allen Ebenen aber auch so. Also wir hatten tatsächlich auch immer an der Spitze Menschen, die hätten entscheiden können und auch entscheiden wollten. Und wenn man jetzt meinetwegen gerade das Thema Digitalisierung nimmt, als ich glaube 1996 sozusagen das Digitalisierungsmillennium ins Leben gerufen wurde mit der Einführung der elektronischen Patientenaktkarte. Da brauchtest du ein Lesegerät und einen neuen Nadeldrucker. Ja, genau. Das ist heute ein bisschen anders. Heute reden wir über elektronische AU-Bescheinigungen, elektronische Patientenakten und dergleichen mehr. Und insofern sollte es einfach nur ein Beispiel dafür sein, wie auch komplex sozusagen die Themen geworden sind, mit denen wir uns natürlich auch auseinandersetzen müssen. Und Caroline und ich sind beide zutiefst davon überzeugt, dass wir nicht alles besser wissen. Auf der einen Seite aber auch zutiefst davon überzeugt, dass wir Menschen haben, die durchaus eine Fachexpertise haben, die es auch gilt dann zu heben. Insofern, glaube ich, kann ich für uns beide sagen, dass wir da sehr, sehr, sehr viel Zutrauen haben, dass das auch gelingen kann.
Ganz klar richtungsweisend ist bei unserer Transformationsgeschichte, dass dieser Wandel nur gemeinsam gelingen kann. Das haben beide Vorstände gerade klar gemacht. Daher hat die KVH zunächst mit Vorstand und oberer Führungsebene die Herausforderungen identifiziert und dann mit allen Abteilungsleitern analysiert. Die ganzen Handlungsfelder, die aus diesem Prozess herausgefallen sind, wurden dann priorisiert und sind dann in sogenannte Fokusthemen überführt worden. Und über diese Fokusthemen, an denen später Fokusteams arbeiten werden, werden wir heute noch eine ganze Weile berichten. Der erste Schritt war allerdings, es gab einen Aufruf in die Organisation. Wer hat eigentlich Lust, sich bei dieser Transformationsreise zu engagieren? Und immerhin, es meldeten sich 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann als sogenanntes Transformationsteam in 6 Fokusteams die jeweiligen identifizierten Fokusthemen in eigener Regie mit Leben füllten. Was motiviert nun die Mitarbeitenden, sich genau an so einem Prozess zu beteiligen und sich zu engagieren in einem Fokusteam? Wir haben Christina Niemand gefragt. Christina Niemand ist Vorstandsreferentin und eine der ersten Teilnehmerinnen. Und sie beschreibt diesen Aufruf als die Chance, selbst aktiv zu werden, anstatt einfach nur die Missstände zu beklagen. Immerhin, sie arbeitet seit 2011 bei der Kassenärztlichen Vereinigung und sie blickt schon mit einiger Erfahrung auf die Veränderungen. Ihr geht es darum, mitzugestalten, um später zurückblicken zu können und wirklich sagen zu können, hey, ich war dabei und es war voll gut.
Ich finde es toll, wenn man die Möglichkeit bekommt, etwas zu verändern, weil es wird immer häufig viel im Flur, im Büro, in der Pantry, ich sage es jetzt mal, gemeckert. Und wenn man dann aber endlich mal die Möglichkeit hat, etwas zu machen, finde ich, sollte man die Chance als Mitarbeiter einfach auch ergreifen und nicht nur meckern, sondern machen.
Es ist eine Binsenweisheit, dass Veränderungsvorhaben nur mit guter und intensiver Kommunikation gelingen. Und wie gewinnt man 30 Leute, die sozusagen auch eine Extrameile gehen für so ein Fokusthema oder sich dazu engagieren? Und das geht eigentlich nur, wenn die Initiatoren selbst sozusagen mit großer Begeisterung bei der Sache sind und diese Begeisterung auch vermitteln können. Und deswegen erzählt uns die Christina hier auch nochmal, wie sie diesen Tag erlebt hat, als die Vorstände die Transformationsreise vorgestellt haben und eben auch diesen Aufruf gestartet haben, mitzumachen.
Also ich fand tatsächlich an diesem Tag sehr spürbar, wie sehr auch unsere Vorstände eigentlich gebrannt haben für diese Transformationsreise und mit was für einem Feuer da eigentlich auch gesprochen wurde, um uns einfach einzuladen, bei dieser Transformationsreise mitzumachen, um aus der Mitte heraus was zu verändern. Das fand ich sehr beeindruckend, das war sehr spürbar und für mich war eigentlich dann klar, boah ja cool, ich möchte da mitmachen, ich möchte Teil von etwas sein. Wenn ich mal überlege, ich möchte hier vielleicht auch noch 25 Jahre weiterarbeiten und kann, wenn ich dann zurückblicke, sagen, so Mensch, cool, ich habe damals, ey, da war ich auch dabei, voll gut. Mhm. Das fand ich, das hat mich total motiviert.
Und genau dieser Pioniergeist zeigt sich auch auf der Führungsebene. Andreas List, Abteilungsleiter, sah die Transformation als eine wichtige Chance, Dinge neu aufzustellen und neue Impulse in die Organisation hineinzubringen. Warum hat sich eigentlich Andreas mit fast 25 Jahren Betriebszugehörigkeit, ja quasi ein alter Hase und heute Abteilungsleiter im Rechtsbereich der KVH, auf diese Unternehmung eingelassen?
Für mich war ein großer Punkt, weil ich ja neu in diese Runde der Abteilungsleiter kam und aus der Vergangenheit wusste, dass da nicht immer alles rund gelaufen ist, viele Dinge gewesen sind, wo man gesagt hat, nee, so möchte ich das nicht haben, wenn ich in diesem Kreis tätig bin, sondern ich möchte da ein anderes Verhältnis haben. Ich möchte anders im Umgang menschlich miteinander agieren und ich möchte auch einen Gewinn und einen Nutzen aus dieser Gruppe haben. Und das war für mich ein großer Grund zu sagen, jetzt habe ich eine Chance, das mitzugestalten. In ein paar Jahren ist es vielleicht zu spät und dann ist das Kind wieder in den Brunnen gefallen und wir haben eigentlich Zeit verloren. Und da war jetzt eine Chance zu sagen, jetzt können wir das nochmal neu aufstellen, wir können da neue Impulse reinbringen. Und ich denke, das ist uns ganz gut auch gelungen dann in der Arbeit und man sieht, dass das eigentlich auch eine echt gute Truppe mittlerweile ist.
Volker Bock, den wir als nächstes hören, kam als Führungskraft zur KVH erst vor gut 3,5 Jahren und hat damit natürlich einen scharfen Blick von außen, schaut auf die Rituale und Gepflogenheiten in der Organisation und teilt seinen frischen Blick auch auf das, was verbesserungswürdig und verbesserungsnotwendig ist. Und gleichzeitig teilt er mit uns auch natürlich seine Begeisterung, warum er sofort mit an Bord war.
Ich kam von außen und kannte die Gesundheitsbranche noch nicht, bin also eher Immobilienmann und lande dann in der KV. Und natürlich hat man sich in die Kultur eingelesen, mit Leuten geredet und so weiter. Man hatte so ein Erwartungsmanagement, was da standfand. Und eines der Termine, die mich dazu erwogen haben, tatsächlich was zu machen, aktiv zu werden, waren ursprüngliche zweiwöchentliche Sitzungen, wo sich Führungsriegen treffen, die ich aus der Nicht-KV-Zeit als agiler, mutiger, offener, streitbarer etc. empfunden habe. Das war für mich alles tatsächlich so ein bisschen gefühlt Zeitverschwendung, ist ein böser Begriff, aber es war Zeitverschwendung. Ich dachte, okay, warum sitze ich denn hier? Und einer der Ergebnisse, dass ich es auch so empfunden habe, war eben, dass die Präsenz von 25 Leuten nie der Fall war, sondern es waren immer weniger da. Warum? Insgeheim hat der eine oder andere, der sich es leisten konnte, hierarchisch eben dann auch gesagt, mache ich nicht. So, das war für mich ein Impuls, wo ich gedacht habe, okay, die Themen liegen eigentlich nicht auf dem Tisch. Jeder trägt sie mit sich rum, was es auch ist. Prozesse, Überforderungen, Personalmangel, Themen, Ressourcenprobleme, Deadlines, gemeinsame Challenges wie Planung, ISMS, Feedbackgespräche. Also die Probleme waren eigentlich, hatte die jeder, es wurde nie offen diskutiert. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, das muss jemand von euch beiden gewesen sein oder irgendjemand, wir waren in so einem externen Workshop. Und da habe eben ich damals wohl als Erster an irgendeine Tafel draufgeklebt, die Zusammenarbeit, die Kommunikation, die Identifikation innerhalb dieser Führungsebene, in der wir unterwegs sind, die würde ich gerne optimieren. Ausrufezeichen.
Finde ich auch nochmal gut, was Volker sagt, ne? Dass wir erstmal versucht haben, Hürden abzubauen und irgendwelche Hierarchien, Befindlichkeiten. Denn ich glaube, das hätte es früher nicht gegeben, dass irgendwie jemand aus der Rechtsabteilung mit Facility Management spricht, so nach dem Motto, was interessieren die mich? Die sollen gucken, dass das hier läuft und dann ist gut. Aber wir merken ja auch, ne, wir haben gleiche Probleme, wie du sagst, ne, irgendwie Ressourcen, Zeit, Ausstattung, alles Mögliche, ne, wo wir zusammen agieren müssen und wo wir uns teilweise auch unterstützen. Ne. Ihr habt mal eine Frage zu irgendeinem Vertrag oder so, wo man dann auch sagt, das können wir dann ganz problemlos lösen. Wir gucken uns das an und sagen, da müsst ihr jetzt irgendwie so vorgehen oder da haben wir gar keine Chance und so weiter. Aber das läuft mittlerweile eben auf einer, finde ich, sehr unkomplizierten Ebene, was vorher nicht so war.
Hier wird auch nochmal deutlich, dass sich die Veränderungspioniere aussuchen konnten, für welches dieser Fokusthemen sie brennen. Im Fokusteam der beiden, die wir gerade gehört haben, Andreas List und Volker Bock, da ging es um die Intensivierung der Zusammenarbeit auf der Abteilungsleiterebene, also in anderen Worten wirklich Abbau von Silos. Und das führt uns eigentlich gleich in das nächste Kapitel, die Architektur der Veränderung dieser Transformationsreise. Wie wurde dieser Prozess gestaltet? Sabine, erzähl uns ein bisschen, wie tatsächlich die Architektur aussah.
Jedes Veränderungsvorhaben in der Organisation braucht eigentlich eine Suborganisation, wenn man so will. Also ein Konstrukt aus Rollen und Strukturen, das für Kommunikation sorgt, das für Klarheit und Orientierung sorgt. In unserem Fall das sogenannte Transformationsbüro, das wir eingerichtet haben mit zwei Akteurinnen, nämlich die Caroline Ulbrich, eigentlich Vorstandsreferentin, und die Ann-Kathrin Pahl, eigentlich Vorstandsassistenz. Und die beiden zusammen verstehen sich selbst als zentrale Schnittstelle für das ganze Thema Transformationsreise. Wir haben Caroline Ulbrich gefragt, ob der Name Transformationsbüro vielleicht sogar fast ein bisschen zu formal klingt.
Ja, irgendwie schon. Also wir hatten, glaube ich, auch erst andere Begriffe, haben dann aber überlegt, es ist irgendwie ein Begriff, der für jeden irgendwie anfassbar sein soll, und so ein Büro ist dann ja schon irgendwie eine Stelle, an die sich die Kolleginnen und Kollegen wenden können, und das hat es vielleicht ein bisschen anfassbarer gemacht in diesem ganzen nicht so wirklich greifbaren Begriff Transformation. Und so richtig Büro, wir machen halt die verschiedenen, wir sind halt die Anlaufstelle und sprechen einfach ganz viel mit den Leuten, so eigentlich wenig bürokratisch.
Die beiden Akteurinnen im Transformationsbüro sind von vornherein schon sehr, sehr gut vernetzt in der Organisation. Also ist es eigentlich gar nicht überraschend, dass in der Praxis auch in der Rolle als Transformationsbüro-Betreiberinnen sie zum Dreh- und Angelpunkt werden für ganz, ganz viel Unterstützungsleistung des gesamten Transformationsteams. Nicht nur mit organisatorischen Themen, aber schon auch mal als Kummerkasten. Sie sorgen für Verbindung auch zwischen den Themen und zwischen den Teams. Und das beschreibt uns die Caroline Ulbrich auch gleich nochmal.
Ich finde, das hat sich so herauskristallisiert, gerade in dieser ersten Etappe, die hinter uns liegt, dass da ja auch so ein ja ein, wie ein Vertrauensverhältnis auch entstanden ist. Also die haben, die Kolleginnen und Kollegen haben uns, haben sich auch an uns gewandt, wenn ja es doch mal irgendwie drückte der Schuh oder wenn, wenn es irgendwie, es läuft natürlich, es gab ganz viel Eintracht, aber es gab natürlich auch mal ja Reibung in den Teams und da gab es auch ganz viel Vertrauen wirklich, was uns entgegengebracht wurde, wo Menschen dann das einfach mal angesprochen haben, mich umtreibt dies oder das oder könnt ihr das nochmal mitnehmen, könnt ihr das auch nochmal ansprechen oder könnt ihr, habt ihr eine Idee, wie man damit umgeht? Und das fand ich ganz erstaunlich und auch schön, wie viel Vertrauen uns auch entgegengebracht wurde.
Marcia Barzenak, sie ist verantwortlich für das strategische Controlling in der KVH und sie ist eine der engagierten Teilnehmerinnen des Transformationsteams der ersten Stunde, stimmt da voll zu. Vertrauen entsteht auch aus ihrer Sicht durch Zusammenarbeit und diese enge Zusammenarbeit auf allen Ebenen, zwischen Hierarchien, zwischen Abteilungen, das sorgt für ein neues Gefühl, ein spürbar besseres Zusammensein.
Ich habe da das Gefühl von mehr Zusammensein. Also dieses, wir sind zusammener und da spielt es keine Rolle, ob du Vorstand oder Abteilungsleitung bist, sondern wir haben ein Thema, woran wir arbeiten wollen und wir wollen unsere Zukunft gestalten zusammen.
Zusammenerer, so beschreibt Marcia das Gefühl und es spiegelt genau das wider, was sich in den Transformationsteams, aber eben auch in der Interaktion mit der ganzen Organisation zeigt. Man rückt anscheinend zusammen. Die Interaktion zwischen dem Transformationsteam und dem Führungsteam fand in einer anderen organisatorischen Einheit statt, die wir geschaffen haben, nämlich dem sogenannten Sounding Board. In diesem Sounding Board sind die Vorstände vertreten, aber auch einige Abteilungsleiter. Und unsere Fokusteams, die in einer Sprintlogik arbeiten, trafen sich alle 4 bis 6 Wochen. Diese Treffen wurden dafür den Informationsaustausch genutzt, aber auch, um eine Retro durchzuführen, aber eben auch, um dieses Sounding Board zu treffen. Das Sounding Board ist ganz explizit nicht Auftraggeber, sondern das Sounding Board ist Sparringpartner im Sinne einer Echokammer. Ich kam dann immer zu den jeweiligen Meetings dazu und es fühlte sich manchmal auch besonders an, wie uns Christina Niemand berichtet.
Naja, also das erste Mal war man natürlich schon ein Stückchen weit auch aufgeregt, weil man kann das ja nicht sofort abbauen und jetzt ist da der Vorstand auf einmal gefühlt mit einem vielleicht auf Augenhöhe. Also das braucht ja auch ein bisschen Zeit, aber ich fand das immer sehr wertschätzend und das war einfach wie ein, also wir haben auch immer so ein bisschen, okay, wir sind jetzt losgesegelt mit unserer Vorstellung und jetzt fahren wir eine Insel an, das war das erste Sounding Board, da haben wir uns sozusagen einmal ja, das Echo abgeholt und es ist ja, es war ja klar, dass unsere Reise an der ersten Insel gar nicht zu Ende ist und es ging ja im Grunde nur darum, in welche Richtung segeln wir denn jetzt weiter? Können wir so, wie wir uns das vorgestellt haben, ist das in Ordnung, in Anführungsstrichen in Ordnung? Oder können wir noch ein bisschen nachbessern? Müssen wir vielleicht 2 Grad weiter nach rechts segeln? Und wenn das denn so gewesen ist, und das war beim ersten Sounding Board ja auch ein Stückchen weit bei uns im Team jetzt so, dann war das für uns jetzt kein Anklagen oder Mensch, was war das denn jetzt? Sondern ja, okay, vielen Dank, da denken wir noch mal drüber nach, gucken mal, ob das auch wirklich mit dem, wie wir uns das vorgestellt haben, zusammenpasst und dann segeln wir weiter mit den neuen Gegebenheiten. Und so sind wir, haben wir uns von einem Sounding Board zum anderen weiter bewegt. Und mit jedem Mal wurden auch, ich sag mal, die Hemmungen, das baut man dann doch irgendwann auch ein Stückchen weit ab, was total schön ist. Mhm. Was einfach schön ist. Genau. Mhm. Man
heftiges wächst. Nicken bei Andreas.
Ich fand es auch nicht als Schwierigkeit jetzt, ne, das Sounding Board zu machen. Am Anfang, klar, ist es immer erstmal ungewohnt und dann sprudeln ja erstmal die Ideen und dann muss man erstmal merken, was kommt jetzt auch an und was geht in die richtige Richtung, wo wird man kritisch beäugt, spornt aber auch an, vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann argumentativ nachzulegen und zu sagen, nee, wir halten das aber für richtig. Genau. Und dann muss man eben Überzeugungsarbeit leisten, um vielleicht dann nachher doch auch mal was durchzusetzen, wo man sagt, nee, wir sind der Auffassung, dass ist richtig.
Das hast du gerade übrigens, das wollte ich mit dieser Kurskorrektur auch sagen, das hast du jetzt sehr gut ausgedrückt. Genau das ist es ja. Dass man trotzdem auch seins im Auge behält und sich jetzt nicht, natürlich holen wir uns Feedback ab und trotzdem durften wir ja, ich setze das ja mal in Tüdelchen jetzt, durften wir ja trotzdem auch den Mut haben und uns gerade zu machen, zu sagen so, ja, wir verstehen euch, aber unser Weg ist jetzt eigentlich der und der. Mhm. Und das war auch eine schöne Erfahrung, hat man ja auch nicht so häufig.
Unsere Fokusteams bestehen in der Regel aus 4 bis 6 Leuten. Und die spannende Frage ist eigentlich, was sind denn das für Themen, an denen die KollegInnen arbeiten? Das reicht von Förderung des systemischen Denkens über sowas wie Feedback-Kultur hin zu der Frage der Förderung der digitalen Tool-Kompetenz. Christina teilt mit uns nochmal kurz, wie sie zu ihrem Thema gekommen ist.
Ich habe mich zum Fokusteam systemisches Denken dazugesellt oder mich dazu der Titel, das hat mich angesprochen, auch was da schon so ein bisschen ausgearbeitet wurde. So einen kleinen Punkt hattet ihr damals ja schon, in welche Richtung das Thema sich grundsätzlich eigentlich dreht, was woran das Team arbeiten könnte. Das fand ich war sehr spannend und genau, so haben wir uns eigentlich relativ schnell, ich mit meinen Mitstreiterinnen, haben wir uns zusammengefunden zu dem Thema.
Marcia hat ja vorher schon sehr, sehr prägnant eins der übergreifenden Ziele der Transformationsreise sehr schön beschrieben mit dem schönen Begriff, noch zusammenerer zu sein. Die Arbeit in den Fokusteams, die funktions- und abteilungsübergreifend zusammengesetzt sind, fördert sehr schnell eine starke menschliche Ebene und übrigens so ganz als Nebenwirkung auch ein systemisches Denken. Was passiert also so im sogenannten Maschinenraum der Transformation? Wo liegt denn der Zauber, ganz anders zusammenzukommen? Wir haben Christina nochmal gefragt, wie sie es eigentlich erlebt hat, plötzlich nicht mit den vertrauten Abteilungskolleginnen zu arbeiten, sondern mit Menschen aus ganz anderen Bereichen in der Organisation gemeinsam Dinge anzupacken.
Ich kannte eine Kollegin, aber zwei andere Kolleginnen, das waren wirklich ganz neue Gesichter fast. Und es ist erstaunlich, wie schnell man einfach auch auf eine so tolle menschliche Ebene miteinander kommt. Und das wünsche ich mir einfach total, dass wir hier im Haus einfach keine Angst davor haben, auf andere Menschen zuzugehen und einfach auch mal zu wagen, in eine Arbeitsgruppe zu gehen, wenn mal so ein Angebot kommt, weil das bereichert einen total. Also das öffnet auch so den Horizont. Es macht wahnsinnig viel Spaß und man lernt einfach so viel voneinander. Und das behält man ja, das hört ja nicht auf, nur weil wir vielleicht irgendwann aus diesem Team auseinandergehen und vielleicht woanders mitarbeiten, weil es ein neues Thema gibt. Was hatten wir jetzt gerade? Etappenwechsel, ne? Und vielleicht hat man auch mal Lust, bei einem anderen Thema dann sich zu beteiligen. Und man lernt halt mit jedem Mal offener zu sein und auch zuzulassen, erstmal zuzuhören und nicht gleich so, oh nee, weiß ich nicht, ob das jetzt aber klappt.
Das bestätigt übrigens auch Andreas. Das Zusammenwachsen in den übergreifenden Teams hat er als ganz besondere Erfahrung erlebt, sozusagen als ganz einfacher und geschmeidiger Weg, eigentlich aus dem eigenen Silo rauszukommen und zu verstehen, was in anderen Organisationsbereichen passiert.
Ich fand das auch sehr beeindruckend, diese Menschlichkeit, dieses Teamgefühl, was unter den verschiedenen Fokusteams dann auch entstanden ist in der gesamten Transformationsreise. Das fand ich also wirklich ein beeindruckendes Ding hier im Hause, wo man sagen muss, ne, auch wir als Abteilungsleiter werden ja immer manchmal ein bisschen dann anders angeguckt, aber das war ein ganz offener und unkomplizierter Umgang und wir konnten über viele Dinge sprechen, ganz offen. Das fand ich sehr schön. Und wir konnten auch dann feststellen, wie sich die einzelnen Teams, die ja erstmal so für sich gestartet sind, immer mehr aufeinander zubewegt haben und wo Rädchen sind, die zusammenspielen. Und da kommen so Sachen eben da, wo man merkt, da setzen wir dann auch wieder an als einerseits Abteilungsleiter, einerseits mit unserem Fokusteam. Wie können wir sowas unterstützen, dass wir diesen offenen Umgang, Wissenstransfer, indem wir mal ansprechbar sind mit dem Stehtisch oder solche Geschichten, ne, wo wir auch merken, das sind positive Dinge, die uns weiterbringen. Und ne, das fand ich schon sehr schön zu sehen, dieses Zusammenspiel, was entstanden ist.
Alle Mitarbeitenden berichten, dass die Freiheit in der Arbeitsgestaltung dafür entscheidend war, dass Sie diese ganzen Transformationsaufgaben, die Sie in Ihren Fokusteams bewältigen, neben dem Tagesgeschäft auch noch auf sich nehmen konnten. Diese Autonomie ermöglichte es den Teams, die Arbeit selbstbestimmt zu strukturieren und sich auch gegenseitig zu unterstützen. War das immer leicht? Vermutlich nicht. Alle Mitarbeitenden engagieren sich, obwohl sie ja 100% im Alltag ihre Aufgaben erfüllen müssen. War das eine zu große Herausforderung? Das haben wir Andreas List gefragt.
Das war es auf jeden Fall. Wir mussten schon mal gucken, wie kriegen wir das mit der alltäglichen Arbeit dann in Einklang. Haben aber es, glaube ich, ganz gut für uns gestaltet, dass wir auch immer gesagt haben, jeder kann sich auch mal rausnehmen, wenn irgendwie eben was ist, wo man sagt, das hat jetzt für mich höhere Priorität. Und dann hat das Team trotzdem weitergearbeitet. Wir haben uns immer sehr gut gegenseitig abgeholt in den Meetings, die wir dann regelmäßig gemacht haben oder bei unserem Lunch, den wir hatten, so dass keiner irgendwie, glaube ich, das Gefühl hatte, ihm ist irgendeine Information entgangen oder er hätte da nichts dazu sagen können. Dann durch die Freiheit konnten wir das relativ gut dann in unseren Alltag mit einbauen.
Entscheidend für den Erfolg einer Transformationsreise sind natürlich nicht nur die Nebenwirkungen, dass sich Silos abbauen, dass wir besser verstehen, was die anderen machen, sondern es geht ja im Kern auch um ganz, ganz zentrale Transformationsanliegen. Was konkret haben die Fokusteams auf den Weg gebracht? Beispielhaft hier nochmal Christina, die uns von ihrer Mission erzählt, das systemische Denken bei der KVH zu fördern. Was genau war das Ziel? Wie sind Sie vorgegangen?
Also wir haben tatsächlich erstmal ein bisschen gebrainstormt und sind relativ schnell haben erstmal versucht, einfache Sachen zu finden, womit können wir auch schnell irgendwas sichtbar machen und auch vielleicht schnell irgendwie eine Unterstützung im Haus bieten. Da haben wir uns um Confluence kümmert, das haben wir so ein bisschen versucht. Ne? Wir haben die einzelnen Abteilungen, die haben einen Handzettel oder einen kleinen Fahrplan an die Hand bekommen. Wie können sie gewisse Dinge auf ihren Seiten einstellen, damit, wenn eine Kollegin aus einem ganz anderen Bereich irgendwas von der Abrechnung oder auch von sonst wem möchte, relativ schnell zum Ziel kommt und nicht erst sich, keine Ahnung, durch 5 Telefonate quälen muss, bis sie endlich an der richtigen Person ist. Und da haben wir halt versucht, in Confluence ein bisschen eine kleine Struktur zu finden, zu schaffen, sodass das möglichst schnell und einfach geht.
Ist den Kollegen einfacher machen. Confluence ist das hausinterne Kommunikationsinstrument, das von manchen sehr geliebt und von manchen weniger geliebt wird. Und das ist schon, glaube ich, ein ganz, ganz zentrales Anliegen, hier zum Beispiel zu unterstützen mit einer gemeinsamen Struktur, damit man auch findet, was man sucht. Denn jede Kommunikation ist ja nur so gut, wie ich sie auch finden kann. Jedes Unternehmen hat oft so viele Hürden und es gibt so viele Möglichkeiten, es den Kollegen einfacher zu machen und auch im Kleinen auch Hürden abzubauen. Wie es auch im Maschinenraum der Wirksamkeit darum geht, Hürden geschickt zu umgehen. Wie platzieren Gestalter aus der Mitte ihre Themen, ohne dass es überhaupt auf der Agenda steht? Dafür braucht es manchmal diplomatisches Geschick, Gespür für den richtigen Moment. Und manchmal ist es auch klug, einfach bestehende Formate zu nutzen und quasi zu kapern, was uns Volker Bock nochmal beschreibt. Der erzählt uns nämlich, wie sie ihr Fokusthema bessere Zusammenarbeit der Abteilungsleiter ideal platziert haben.
Wir haben also die Terminslots genutzt von der alten Welt und haben unsere neue Formate reingepackt. Und das führte tatsächlich nach kurzer Zeit dazu, dass zum einen mehr Leute kamen und das natürlich dann wahrgenommen worden war. Oh, jetzt wieso sind wir auf einmal so viel? Vorher waren wir immer so wenig. Die Agenda nahm zu und dann gab es tatsächlich eben auch die Motivation von Dritten, Führungskräften, bei uns mitzuspringen und zu wissen, was tut ihr denn jetzt? Und was kommt denn als nächstes? Ich möchte es eigentlich gerne wissen, wenn du mit Afun sprichst, das habe ja früher ich gemacht. Mhm, also alte Welt trifft auf neue Welt und die neue hat da überhaupt keine Rücksicht drauf genommen. Die ist da einfach, ich korrigiere mich, ich habe schon Rücksicht drauf genommen, aber wir haben ja trotzdem unser Ding schnell gemacht.
Ihr habt das Format gekapert, weil es schon da war, das macht ja Sinn, das ist ja total schlau.
War frech, gewollt, aber der Erfolg gab uns mehr oder weniger recht, würde ich mal sagen. Und das war so. Musik
Transformation ist selten ein linearer Weg. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Und so erleben natürlich die Fokusteams auch mal einen Rückschlag. Zum Beispiel, wie man mit kritischem Feedback aus dem Sounding Board umgeht. Da gab es beim Fokusteam systemisches Denken, die Idee, eine Ist-Aufnahme mittels einer Umfrage in der Organisation zu machen. Und in der Rücksprache mit dem Sounding Board, einem unserer Sprint-Meetings, kam es dann zu der Rückmeldung aus dem Sounding Board, dass angesichts der vielen Umfragen, die schon stattgefunden haben in der letzten Zeit in der Organisation, es vielleicht nicht so eine gute Idee wäre, nochmal breit so auf die Organisation zuzugehen. Und Christina beschreibt nun die Frustration, die sie da im Nachhinein auch nochmal für uns reflektiert.
Ja, relativ am Anfang tatsächlich. Das war so das erste Sounding Board, was wir hatten. Und wir hatten eigentlich so als Grundidee, wir wollen das jetzt erstmal analysieren. Wo läuft es denn nicht bei uns? Wir hatten ja schon mal so eine große Analyse gemacht. Da haben wir uns dann ziemlich stark mit auseinandergesetzt und hatten eigentlich den Fokus ziemlich doll auf diesem, wo läuft es denn nicht? Und waren uns ganz sicher, wir wollen jetzt hier eine Umfrage nochmal im Haus machen und so weiter und haben uns richtig darauf versteift und uns wurde dann so ein bisschen im ersten Sounding Board so ein bisschen der Wind aus den Segeln genommen. Genau, und da mussten wir die Segel ja neu hissen und waren im Nachhinein auch ganz froh darum, dass uns da, ich weiß jetzt nicht mehr, wer von den beiden Vorständen das war, eigentlich so, nein, wir wollen. Ja, man muss sicherlich auch mal hingucken, wo läuft es nicht. Also ich will das jetzt gar nicht kleinreden, aber so wie wir es vorhatten, wäre es vielleicht zu extrem gewesen. Und das war auch total in Ordnung, diese Rückmeldung zu bekommen.
Aber wie es halt immer so ist, keine Veränderung ohne Krise. Und deswegen kam aus dem Sounding Board dann oft eben auch gerade in diesen kritischen Momenten ganz zentrale und wichtige Meilensteine für die Entwicklung der Teams. Caroline Ulbrich erzählt uns.
Ich kann mich an ein Sounding Board erinnern. Da haben Fokusteams ihre Zwischenergebnisse vorgestellt und da gab es halt nicht auf einmal tosenden Beifall, sondern es wurde Kritik auch geübt. Konstruktiv, aber schon auch deutlich. Und das hat uns viele Tage auch im Nachgang noch beschäftigt, dass wir mit den einen und mit den anderen gesprochen haben und auch mit euch nochmal darüber gesprochen haben. Und einfach, das gehört eben auch dazu. Also ein Feedback ist immer, ist wertvoll. Auch es muss nicht immer ein Beifall sein, auch ein anderes Feedback ist wertvoll. Und daraus das zu machen und daraus für sich zu ziehen, was mache ich daraus? Oder auch daraus zu lernen, okay, was sage ich beim nächsten Mal und was sage ich auch nicht. Also gerade, ich glaube, insgesamt hat es für die Fokus-Team-Mitglieder auch einen Mehrwert gehabt, einfach zu überlegen, wenn ich etwas vorstellen will, wie gehe ich da am besten strategisch auch vor? Weil auch was ich nicht sage, ist ganz entscheidend.
Aus solchen Reibungen entstehen dann wiederum aber auch wichtige Learnings. Caroline fasst ihre persönliche Lektion nochmal zusammen. Was hat Caroline eigentlich geholfen, wenn es hochhergeht? Atmen und Geduld.
Mein erster Gedanke war atmen. Einmal durchatmen, das hilft meistens auch, wenn, egal welche Themen das sind, ob das jetzt inhaltlicher Natur ist oder auch organisatorischer Natur, dass irgendwas da hakt oder auch zwischenmenschlicher Natur. Einmal durchatmen. Dann vielleicht auch noch mal eine Nacht drüber schlafen und dann ist der Blick auch schon anders. Und das passt auch mit der Geduld ganz gut zusammen, weil manche Sachen, das dauert. Und manchmal muss man einfach noch mal eine andere Perspektive, das milde Herz ein bisschen walten lassen und da drauf gucken und denken, okay, warum handelt er sie so? Und dann noch mal zum Hörer greifen und drüber sprechen. Kommunikation ist der Schlüssel.
Wir haben vorhin schon mal erwähnt, wie wichtig Kommunikation bei Veränderungsvorhaben ist. Und Geduld ist das Rezept. Geduld, die halt auch nicht jeder mitbringt für einen solchen Prozess. Und sie vielleicht jetzt auch mühsam lernt, wie Marcia zugibt.
Ich habe ganz klar gelernt für mich, Geduld zu haben. Geduld ist absolut kein Vorname von mir. Ich bin die Ungeduld in Person. Und das habe ich gelernt, zu sagen, okay, entspann dich, Da gibt es vielleicht die eine oder andere Entscheidung, die getroffen werden muss, der ein oder andere Termin, der nicht sofort sein kann. Hab Geduld und dann wird das auch gut.
Zeit und Ressourcen. Ein zentrales Thema in der ganzen Transformationsreise, denn man darf nicht vergessen, alle Teilnehmer im Transformationsteam engagieren sich neben der eigentlichen Aufgabe, die sie in ihrer Stellenbeschreibung haben. Sie hatten anfangs keine Budgets und sie starteten ins Ungewisse. Wie schaut heute Volker Bock auf das Ressourcenknappheitsthema und sein gleichzeitiges Engagement? Wer tut sich das denn an, fragt sich Volker.
Ressource ist natürlich immer knapp. Das ist tatsächlich eine Challenge. Aber ich glaube, das ging nicht nur uns so, sondern es ging auch allen anderen auf allen anderen Ebenen. Alle, die da waren, waren ja, ich habe ja immer den Spruch gebracht, positiv bekloppt. Die hatten keine Zeit dafür, aber es war denen so wichtig, dass sie es trotzdem tun. Und dafür haben sie irgendwo anders einen Preis bezahlt, das haben wir auch gemacht. Als ich hierher kam, dachte ich mir, welchen Satz erzähle ich denn? Also jetzt reden wir mit zwei oder mit drei Abteilungsleitern darüber. Aber es waren ja auch noch andere Leiter in anderen Fokusteams und nochmal in anderen Fokusteams. Also wir waren ja sozusagen schwarmmäßig draußen überall und vieles hatte unfassbar viele Schnittstellen, Doppelungen und Kontaktthemen und so. Und wenn ich heute sagen würde, jetzt haben wir 22 Leute auf unserer Führungsebene und Co., die wirbeln heute ohne Fokusteam einfach ganz anders miteinander rum, als es vor 1,5 Jahren war, würde ich mal sagen. Das ist eigentlich das, was uns so ein bisschen so die Freude macht, in der Retrospektive darauf zu gucken.
Volker Bock beschreibt die Teilnehmer der Fokusteams als positiv bekloppt, weil sie ihre Zeit und ihre Energie investieren, obwohl sie eigentlich gar keine Zeit haben. Aber das Engagement aus der Mitte der Organisation war und ist wirklich entscheidend für den Start der Reise, für den erfolgreichen Start auch. Das korrespondiert mit der Überzeugung des Vorstands, nämlich Nachhaltigkeit entsteht eben nicht durch Top-Down-Vorgaben, sondern durch die selbst gesammelten Erfahrungen der Mitarbeitenden, selbst wenn diese Erfahrungen auch manchmal Umwege bedeuten. Damit sieht sich John Afful im Sounding Board als Ermöglicher.
Eigentlich kann jeder alles, wenn du ihm nur hinreichend viel Zeit gibst zu lernen, Fragen zu stellen und so weiter und so fort. Es gibt selten Dinge, wo man irgendeine ganz, ganz spezifische Fähigkeit irgendwie mit in die Wiege gelegt bekommen muss. Und vieles von dem, was wir heute können, können wir aufgrund von Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und jetzt auch im Sounding Board Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, Erfahrungen zu sammeln, auch wenn wir vielleicht der Auffassung sind, ich würde das anders machen, dass der Schatz dabei ist, die Erfahrung, die die machen. Ja? Und daraus sozusagen, auch wenn der Weg dann vielleicht in der Sackgasse endet, zu sagen, hey, dann müssen wir doch nochmal die 3 Schritte zurückgehen, um dann vorher mal abzubiegen irgendwie. Alles ist gut. Aber die Nachhaltigkeit entsteht nicht dadurch, dass wir da irgendwie von der Kanzel predigen, sagen, so musst du gehen, irgendwie, das ist die Landkarte, sondern dadurch, dass die Leute dies selber fahren.
Ja, der Umgang mit dem Ende. Was heißt es, ein Thema auch zu Ende zu bringen als Fokusteam? Nach einem halben Jahr Entwicklungsphase, wir sind im Juli gestartet, haben wir die Teams darauf vorbereitet, sich Gedanken zu machen, wie sie ihr Thema beenden, also quasi in die Produktion übergeben. Und diese Erfahrung war auch für viele neu. Als Fokusteam sich ein Ziel zu setzen und genau darauf hinzuarbeiten. Und dann den Auftrag erfüllt zu haben, ohne dass da aber das Thema auch wirklich beendigt ist. Denn es wird halt in der Organisation neu verankert und in der Regelorganisation übernommen. Wie die Themen dann im täglichen Leben weitergehen, das erzählt uns Andreas.
Das Wort Ende klingt so ein bisschen hart immer. Das klingt so, ne, rein in die Schublade zu und jetzt ist es weg. Das ist es ja bei uns auch nicht. Es ist ja, wir haben ein Pflänzchen gesetzt, ne, das jetzt gehegt, gepflegt werden will und wachsen will. Es geht ja weiter, die Arbeit. Sie geht halt vielleicht nicht in einem Fokusteam weiter, aber sie geht im täglichen Betrieb weiter. Und das ist ja die Kunst, vielleicht auch das, was man geschaffen hat, langfristig zu etablieren und zu leben, ne? Weil es bringt nicht viel, dass ich über 1000 Sachen nachdenke. Vielleicht ist es manchmal besser, ich habe 10 und die habe ich aber etabliert und die werden wahrgenommen und jeder spürt, das ist da rausgekommen und da können wir stolz drauf sein, dass wir das seitdem haben im Hause. Und so sehen wir uns so ein bisschen jetzt auch.
Uns war es und ist es bei diesem Veränderungsvorhaben großes Anliegen, dass die Teammitglieder auch etwas mit in den Alltag übernehmen, also Methodenkompetenz, soziale Kompetenzen. Und das hat uns dann nochmal interessiert, deswegen haben wir die Christina nochmal gefragt, was hat sie eigentlich in dem Fokusteam gelernt?
Also wo man ja auf jeden Fall, was man nicht so häufig macht, wenn man in einer Abteilung arbeitet, ist ja dieses freie Sprechen auch vor einer größeren Runde. Ne? Da muss man, da steht man ja dann auf einmal so ein bisschen auch im Mittelpunkt. Da, das ist auch etwas, was ich persönlich für mich auch gelernt habe, da auch ja zu atmen, in Anführungsstrichen, und einfach mutig zu sein. Man kann da nichts Falsches sagen. Genau, oder der Umgang eben einfach auch so mit ganz neuen Tools wie Jira, was war vorher auch nicht so, was ich persönlich vorher nicht kannte. Das ist halt einfach auch wirklich toll und das erweitert einfach auch den Horizont. Das ist halt einfach toll. Man hat damit schon mal gearbeitet. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich der Experte da drin bin, aber es ist halt das nächste Mal nicht mehr so neu. Ah, okay, das habe ich schon mal gemacht, das kenne ich. Ah, oder da kann ich nochmal den und den fragen. Das sind einfach so Sachen, das hat mir persönlich auch viel gebracht.
Und Andreas List nochmal zur Vertiefung seiner Methodenkompetenzen.
Ich fand sehr schön auch die Geschichten, was wir hatten, dass wir mal zum Change Management, zum Projektmanagement was gehört haben. Change Management ist ja letztlich die Transformationsreise. Wie etabliert man sowas dann auch in eine Organisationsstruktur? Und Projektmanagement ist einfach, ne, das hilft einem bei jeder Arbeit, wo man sagt, ne, sich erstmal hinsetzen, Gedanken machen, was ist eigentlich die Aufgabe, was ist das Ziel, wie ist der Plan, den ich mir erstmal aufstelle. Ne, das sind einfach Tools, ne, die helfen einem in jeder Arbeit. Und das fand ich sehr, sehr hilfreich, ne, so über den Tellerrand da zu gucken und diese Dinge mitzukriegen.
So eine organisationale Transformation ist, wie wir jetzt schon oft gehört haben, kein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Wir haben Ann-Kathrin Pahl vom Transformationsbüro gefragt, ob sie glaubt, dass diese Bewegung, die wir jetzt eigentlich hier ins Leben gerufen haben, dass diese Entwicklung eigentlich noch gestoppt werden kann.
Also ich glaube, wenn wir geduldig sind, dann ist das genau das passend für uns, dass wir uns aus uns selbst entwickeln. Diese anderen Versuche, die waren zu der Zeit, das war ja okay. Das war okay zu dem Zeitpunkt, hat jetzt nicht hundertprozentig gepasst, ist ja auch nicht schlimm. Alles hat seine Zeit irgendwie und deswegen ist es ja umso wichtiger, dass wir diese Selbstentwicklung jetzt weiter mitverfolgen.
Stichwort Geduld, da stimmt Caroline Ulbricht zu und heilt aber auch ihre zwischenzeitlichen Befürchtungen in Zweifel, ob das wohl alles gut geht.
Ja, es geht mir ähnlich. Und gerade das Stichwort Geduld, da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich hatte unterjährig, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, ja auch schon meine Zweifel und wo ich dachte so, oh, ich weiß nicht, ob das so funktionieren kann oder ob man noch andere Ansätze braucht oder ist noch anders. Und gerade, es ist ja das Stichwort Geduld. Deswegen ist es ja ein Marathon. Und ich glaube, so geht es jedem mal. Manchmal denkt man sich so, oh, reicht das aus? Aber letztendlich, was ist die Alternative? Es gibt keine Alternative. Und um jeden zu erreichen, und jeder ist ja auch schon mal nicht ganz jeder, wenn man ehrlich ist, aber um die meisten zu erreichen und es zu schaffen, das dauert eben. Und das ist auch okay, dass es dauert, weil jede muss irgendwie mitgenommen werden und die Chance haben, sich gewisserweise dem Neuen anzupassen. Und das dauert. Das dauert.
Nachdem wir nun die Architektur der Reise kennengelernt haben und mit den Akteuren gesprochen haben, ist natürlich die Frage, wie geht es eigentlich weiter? Wie ist der Ausblick? Und uns interessiert dabei nicht nur die Erfahrungen, die gemacht wurden, sondern auch, wohin wird es gehen? Und nach der ersten Etappe zeigt sich die Wirksamkeit nicht nur in den konkreten Maßnahmen, die entwickelt wurden, sondern vor allem auch in einem kulturellen Wandel. Caroline Roos sieht die Transformation als eine neue Form der Sinnstiftung, in der Mitarbeitende Wirksamkeit entfalten können.
Jetzt haben wir ja mit der Transformationsorganisation und dem Transformationsteam, die ja dann an den verschiedenen Fokusthemen für uns arbeiten, haben wir ja jetzt auch eine ja, in Bezug auf die Gesamtorganisation natürlich noch eine relativ kleine Gruppe am Start. Aber mit denen entwickeln wir uns ja letztendlich jetzt auch gemeinsam weiter, wenn man so will. Und es ist halt auch einfach schön zu erleben oder sie dahin zu begleiten, auch in die Wirksamkeit zu kommen. Also dass das, was sie tun, dann auch eine Wirksamkeit entfalten kann. Und das ist nochmal eine ganz andere Form von Sinnstiftung. Also wir sind natürlich ein Gesundheitsunternehmen, da kann man auch immer irgendwie Sinn reindenken. Aber es geht ja auch darum, im Tun tatsächlich Wirksamkeit zu haben. Und natürlich ist das eine neue Art des Arbeitens, wenn sie dann auch, also zum einen, dass man natürlich jetzt auch viel agiler arbeitet in diesem Team, aber auch rein inhaltlich betrachtet, ist das ja nicht unbedingt gewohnt, sich so Themen zu erarbeiten, die auch komplex sind, um dann halt auch vielleicht zu Ideen zu gelangen, wie man an gewissen Schmerzpunkten Verbesserungen erreichen kann. Und da haben wir natürlich auch große, da haben wir ja auch eine Entwicklung gesehen jetzt in unserer ersten Runde vor allen Dingen, was auch toll zu beobachten war. Ja, also dieses, was ich vorhin meinte, diese Kompetenzen fallen ja nicht, also diese Fähigkeiten fallen ja nicht vom Himmel, sondern das ist ja ein Weg, auf den man sich hier gemeinsam macht. Und als Sounding Board hatten wir dann ja auch immer die Aufgabe, sage ich mal, auch Sparring zu sein oder auch ein Feedbackgeber zu sein und das aber auf eine gute Art und Weise miteinander so zu gestalten, dass dann halt auch Menschen sich da wirklich einbringen können und sich ermutigt davon fühlen, noch weiterzumachen. So, und wenn das dann gelingt, ja, und man hat dann so einen richtigen Prozess gesehen, wo dann irgendwann der Knoten geplatzt ist und man das Thema plötzlich für sich richtig geownt hat oder richtig angenommen hat und dann auch da eine Struktur reingebracht hat, mit der man dann gut weiterarbeiten konnte, wo dann auch wirklich gute Ideen draus entstanden sind, das ist natürlich dann toll zu erleben. So, und dann ist das, also mich persönlich macht das dann immer eher glücklich, weil das sind die tollen Tage, ne, wo, sag ich mal, sich was weiterentwickelt und weiter verändert. Und deswegen habe ich da gar kein Machtproblem, sondern ich liebe das also eher zu sehen, was da möglich ist. Und dass sich das verbreitert. Also wenn unsere Leute gut arbeiten können und tolle Ideen haben und Themen voranbringen, dann haben wir doch alles richtig gemacht.
In dem Zusammenhang betont auch Andreas List, der ja selbst Führungskraft ist, nochmal, wie sich durch Transformation auch die Anforderungen an Führungskompetenzen ändern. Es geht seiner Meinung nach nicht mehr nur um den besten Fachmann, sondern eben auch um emotionale Kompetenzen wie Empathie oder um die Fähigkeit, Menschen für Veränderung zu gewinnen.
Wir haben uns auch ein bisschen so davon verabschiedet, nur noch zu gucken, ist das der beste Fachmann, sondern bei uns werden mittlerweile ja Stellen auch quer besetzt, wo jemand aus einem ganz anderen Bereich mal jetzt in einen anderen Arbeitsbereich kommt und das genauso gut macht, ne? Wo man sagt, es kommt nicht nur auf den besten Sachbearbeiter an, sondern es geht halt auch um Führung, Empathie und wie kann jemand Leute mitnehmen. Ne? Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg gerade.
Und die Menschen sind offensichtlich in der Organisation mehr zusammengerückt. Die Brücken sind entstanden und Caroline Ulbricht betont dabei besonders den Aspekt des Umgangs auf Augenhöhe miteinander.
Ich finde es irgendwie schön, dass es auch in diesem Rahmen irgendwie näher zusammenrückt und dass die Kolleginnen und Kollegen auch sehen, auch Führungskräfte sind Menschen und auch die Vorstände sind Menschen. Und man kann ganz normal mit denen reden und man kann denen Fragen stellen und man kann auch Meinung von denen einholen und ein Feedback einholen. Und das sind einfach Menschen, mit denen man reden kann und mit denen man auch über Ideen und sprechen kann und Gedanken austauschen kann. Und das finde ich irgendwie schön. Und ich glaube, davon erzählen die Kolleginnen und Kollegen ja eben auch und erzählen das in ihren Abteilungen. Und das ist dann ja wie so eine kleine Welle, die dann so weiterschwappt und vielleicht auch dann irgendwie ja mittelbar dann doch unmittelbare Ängste nimmt. Und dass das irgendwie, weil diese positiven Erfahrungen so weitergegeben werden.
Vorstände sind auch Menschen. Ja, klar. Und diese Vorstände haben eben entschieden, die Gestaltung des Wandels nicht von oben, sondern aus der Mitte heraus gestalten zu lassen. Was wäre eigentlich heute, wenn sie dieses nicht getan hätten? Caroline und Marcia haben einen klaren Blick darauf. Also, Was wäre, wenn es die Transformationsreise in dieser Form nicht geben würde?
Ich habe direkt als erst gedacht, Herz und Seele. Das ist ja unser, wir, Herz und Seele gilt ja nach außen und nach innen. Also das ist ja das, die KV Hamburg ist mit Herz und Seele für ihre Mitglieder da, aber auch für die Mitarbeitenden tatsächlich. Und klar, alternativlos ist es, dass sich was verändert. Aber Veränderung, ja, wie du schon sagst, kann ja auch ganz anders aussehen, von oben nach unten, und so wird es gemacht. Und hier ist die Entscheidung so gefallen, ihr dürft daran mitwirken, und das ist ja ein ganz großes Geschenk, mitwirken zu dürfen.
Und da würde ich auch nochmal dran anknüpfen, Herz und Seele ist ja nicht nur die KV für die Mitarbeitenden, sondern ich als Mitarbeiter für mein Unternehmen. Also ich bin da und möchte was bewirken, und dann habe ich die Loyalität, und mein Herz und meine Seele sind dann für dieses Unternehmen definitiv da.
Abschließend blicken wir mit dem Vorstand auf die langfristige Zukunft der Kassenärztlichen Vereinigung. John Afful unterstreicht nochmal, dass Digitalisierung und Transformation ja vor allem einem dienen müssen, nämlich der Kernaufgabe einer Kassenärztlichen Vereinigung, der Interessenvertretung der Mitglieder.
Also ich glaube, dass das wahrscheinlich mit einer der größten Herausforderungen ist. So erfahrungsgemäß geht der technische Fortschritt oft damit einher, dass du irgendwie verlernst, wie Dinge funktionieren. Die Welt um uns herum schwärmt für Themen der Digitalisierung, das ist gar keine Frage, aber wir sind auch qua Gesetz immer noch eine Interessenvertretung. Also ich will damit sagen, dass wir, das hat Caroline, finde ich, gerade sehr schön gesagt, nie vergessen dürfen, für wen arbeiten wir eigentlich. Ja. Und insofern, Digitalisierung wird es geben, aber sie muss und darf, oder sie muss immer etwas Unterstützendes sein und darf nicht in den Vordergrund rücken. Oft, dass wir nachher gar nicht mehr wissen, arbeiten wir eigentlich in der Kassenärztlichen Vereinigung oder irgendwo anders. So. Und diese Identifizierung auch sozusagen mit unseren eigentlichen Aufgaben, sprich Interessenvertretung, die müssen wir immer wieder sozusagen im Blick behalten.
Wir haben John Afful dann noch gefragt, welche spontanen Erkenntnisse er so im Rückblick auf die Transformationsreise mit uns teilen mag und was er für sich eigentlich mitgenommen hat und vielleicht auch anderen raten könnte.
Sei offen. Also doch, wirklich. Ob in dieser Rolle Vorstand, in der Rolle eines Mitarbeiters, auf welcher Ebene auch immer, es lohnt sich, aufeinander zuzugehen.
Die stellvertretende Vorstandsvorsitzende Caroline Roos fasst ihre persönlichen Learnings so zusammen: Offenheit und Geduld für einen Prozess, der von allen Beteiligten viel fordert.
Man muss schon viel Geduld mitbringen auf irgendeine Art und Weise. Weil jeder ist natürlich auf einem anderen Entwicklungsstand und bringt seine eigene Realität mit oder sein eigenes Bild mit. Und da immer jeden da so abzuholen, wo er gerade steht. Und das ist, glaube ich, schon mit Herausforderungen verbunden. Und insofern, glaube ich, ist es auch wirklich wichtig, dass so ein Prozess auch irgendwie begleitet wird. Weil ganz nur aus uns selber heraus ist das auch nicht ganz einfach, weil man ja selber auch emotional ein Teil dieser Kultur ist. Und insofern ist es einfach eine schöne Sache, wenn man sich auf das konzentriert, was dann gerade die Aufgabe ist, dass wir uns darauf konzentrieren können, weil ihr den Rahmen setzt, zum Beispiel, weil ihr eine Veranstaltung organisiert hatte, weil ihr ein Sounding Board vorbereitet habt oder so mit der Gruppe. Das ist einfach wichtig, damit wir unseren Teil da auch gut so beitragen können. Und dann halt immer diese Geduld und diese Offenheit und diesen Menschen ja wirklich da versuchen zu erreichen, wo sie gerade sind, damit sie das auch entfalten können.
Was die Transformationsreise angeht, ist die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg mit viel Schwung und ordentlichem Tempo vorangegangen. Eine Reihe von Fokusthemen haben schon die Organisation wirklich im echten Leben auch verändert. Und in der zweiten Etappe sehen wir gerade, dass sich schon immer mehr Menschen trauen, die Transformationsreise mitzugestalten. Frage an dich, Sabine, glaubst du, dass so eine Bewegung auch in anderen Organisationen möglich ist?
Davon bin ich wirklich zutiefst überzeugt, nämlich dann, wenn es Führungskräften gelingt, wirklich loszulassen. Wenn sie erkennen, dass es nicht darum geht, dass sie die Lösung bringen, sondern dass es ihnen gelingt, den Raum zu schaffen, damit Menschen dafür gewonnen werden können, mit Herz und Seele dabei zu sein. Das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung für gelungene Veränderung.
Mit den Worten würden wir auch euch, liebe Hörer, verabschieden. Wir danken vor allem den ganzen Interviewpartnerinnen und Partnern, die ihr Leben von der Transformationsreise mit uns so offen geteilt haben und damit auch andere ermutigen, innerhalb der Kassenärztlichen Vereinigung, aber auch darüber hinaus, Veränderungen mitzugestalten. Denn eigentlich das schönste Gefühl ist ja, Teil einer Veränderung zu sein, die man selber gerne sehen möchte.
Ja, danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Podcast, empfehlt uns weiter, erzählt die Geschichten denjenigen, die den Mut für Veränderung brauchen.
Und seid gerne dabei, wenn es wieder heißt:
Kluges aus der Mitte.